Sag mal, Marcel, wie oft wurdest du eigentlich schon von Ordergebühren genervt?
Zu oft. Gerade wenn man öfter handelt, läppert sich das ordentlich. Aber ich habe jetzt was gefunden. Tradegate.direct, der direkteste Direktbroker Europas.
Genau, das klingt richtig gut. Die App gibt einem ja direkt Zugang zu Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Und das Beste, Marcel, dauerhaft kostenfrei handeln, ohne Umwege, ohne Zwischenhändler.
Klingt fast zu gut. Ist aber Realität. Du bekommst Realtime-Watchlists, smarte Ordertypen, tausende Aktien, ETFs und Mini-Futures. Alles in einer App, alles auf Profi-Niveau.
Und weil Tradegate Market Maker, Börse und Broker vereint, läuft der Handel super effizient mit engen Spreads und fast ohne Slippage. Ein Traum für aktive Anleger.
Also wenn du gern selbst die Kontrolle behältst und ohne Gebühren handeln willst, dann schau dir Tradegate.direct an.
Also alle Infos findest du auf www.tradegate.direct.
Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Beachte bitte, sag mal Marcel, wie oft wurdest du eigentlich schon von Ordergebühren genervt?
Zu oft. Gerade wenn man öfter handelt, läppert sich das ordentlich. Aber ich habe jetzt was gefunden. Tradegate.direct, der direkteste Direktbroker Europas.
Genau, das klingt richtig gut. Die App gibt einem ja direkt Zugang zu Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Und das Beste, Marcel, dauerhaft kostenfrei handeln, ohne Umwege, ohne Zwischenhändler.
Klingt fast zu gut. Ist aber Realität. Du bekommst Realtime-Watchlists, smarte Ordertypen, tausende Aktien, ETFs und Mini-Futures. Alles in einer App, alles auf Profi-Niveau.
Und weil Tradegate Market Maker, Börse und Broker vereint, läuft der Handel super effizient mit engen Spreads und fast ohne Slippage. Ein Traum für aktive Anleger.
Also wenn du gern selbst die Kontrolle behältst und ohne Gebühren handeln willst, dann schau dir Tradegate.direct an.
Also alle Infos findest du auf www.tradegate.direct.
Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Unseren Disclaimer. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist seit über 300 Folgen immer noch Philipp.
Und mein Name ist Marcel. Genau, die 300. Folge, lieber Philipp. Und das heißt wiederum, wir lösen ein Versprechen ein. Und zwar möchten wir diese Woche über Quantencomputer sprechen. Der nächste Hype, der nächste große Schrei, Philipp. Das werden wir heute hier im Laufe der Sendung erarbeiten für uns und auch natürlich für die Community. Und dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr, ob wir da schnell investieren sollten oder nicht. Philipp, was erwartet uns denn hier heute noch von dir?
Also Marcel, wir haben wieder tolle Aktien, über die wir heute sprechen. Und ihr seht es auch schon, wenn ihr uns jetzt folgt, zum Beispiel auf YouTube. Ja, da seht ihr eine Watchlist, wo wir dann auch sämtliche Aktien einordnen. Und Marcel, was soll ich dazu sagen? Wir sprechen heute ja erstmal also im großen Thema über Quantencomputer. Ja, da gibt es so viele Investmentideen. Eigentlich bräuchten wir die ganzen anderen Sachen gar nicht heute. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch Hausaufgaben machen. Und wir sind der Meinung, wir müssen heute Hausaufgaben machen bei zum Beispiel Aktien von Keurig Dr. Pepper. Puma ist mit dabei. Coca-Cola. Dann hast du ja auch nochmal wieder ein 10x der Woche mit. Stimmt's?
Absolut richtig, genau.
Dann haben wir noch Netflix mit dabei, wir haben Orsted mit dabei und für alle Japan-Liebhaber gibt es auch noch etwas Wunderbares und das gefällt mir auch nochmal richtig gut. Und Marcel, was soll ich dazu sagen? Ich finde es einfach mega und was hast du uns denn heute so mitgebracht?
Ja, genau, also das sind im Prinzip die großen Themen, die du schon angesprochen hast und ich glaube mit Coca-Cola und Keurig Dr. Pepper haben wir auf jeden Fall einiges zum Runden, lieber Philipp, das sollten wir vielleicht gar nicht so lange warten. Ansonsten möchte ich noch eine Empfehlung und zwar für dich geben, Philipp, keine bezahlte Werbung, ganz wichtig, ich war letztes Wochenende in Hannover und dort gibt es die DAX Bierbörse.
Da war ich schon, Marcel.
Da warst du schon mal, das fand
ich ja. Ja, ich bin ja in Hannover aufgewachsen und auch dort geboren.
Ah ja, stimmt.
Und
ja.
So eine Bierbörse gibt es ja auch in Berlin.
Ach, witzig. Ja, also es war natürlich lustig, weil da konnte man eben, also leider haben sich die Preise nicht dynamisch entwickelt, weil sonst hätte ich natürlich im Tief gekauft, logisch. Und hätte dann wahrscheinlich...
Hast du den Markt geschlagen?
Es kann sein, dass ich da den Markt geschlagen habe. Jedenfalls hatten wir sehr viel Spaß und dahingehend liebe Grüße nach Hannover,
wo dann auch. Genau deswegen bist du ja auch letzte Woche im Depot der Großen, ja. ChatGPT hat uns ja das Thumbnail erstellt. Und da war ja, Warren Buffett mit dabei, Bill Ackman und siehe da, auf einmal den Marcel da noch mit reingedübelt.
Ja, ich mag die KI. Ist mir sofort
und,
sympathisch.
Er wusste es und Marcel, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und wir starten.
Mal ehrlich, hast du schon mal vorgehabt, dich endlich um deine Geldanlage zu kümmern und dann kam das Leben dazwischen? Keine Sorge, du bist nicht allein und genau deswegen gibt's Quirion. Quirion ist unser heutiger Werbepartner und du brauchst keine Finanzexpertise, kein BWL-Studium und auch keine 10 offenen Tabs mit YouTube-Videos. Es reicht unserer. Du beantwortest ein paar einfache Fragen wie: Wie lange willst du anlegen? Willst du eher nachhaltig investieren? Und zack, hast du dein persönliches ETF-Portfolio. Die Dauer? Ungefähr so lang, wie ein Kaffee braucht, um durchzulaufen. Und was bekommst du dafür? Ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio, das weltweit breit gestreut ist. Weil, mal ehrlich, wer weiß schon, welches Land oder welche Branche in 10 Jahren vorne liegt? Spoiler? Niemand. Deshalb einfach die ganze Welt ins Depot. Egal, ob du für die Altersvorsorge sparst, die erste Eigentumswohnung oder den Van fürs Sabbatical. Quirion passt sich deinem Ziel und deinem Risikoprofil an. Und das Ganze für schlanke 0,48% Gebühren im Jahr. Also günstiger als viele aktiv gemanagte Fonds, nur ohne die ganzen Wetten aufs Morgen.
Ja, Philipp, als erstes möchte ich dir nicht gratulieren, sondern möchte sagen, eigentlich schade, du warst schon mal investiert bei JDEP. Und als diese Nachricht hereinkam, lieber Philipp, habe ich an dich gedacht, sofort. Was ich ja sonst immer mache, aber hier vor allen Dingen ganz besonders. Aber Philipp, du musst nicht traurig sein, so wie man es eben auch sehen könnte. Ja, Colric Dr. Pepper greift zu und möchte eben hier den Kaffeespezialisten JDE Peet's übernehmen. Und das Ziel ist hier ganz klar, das schwächelnde Kaffeegeschäft von Colric Dr. Peppers zu stärken. Die Schweppes-Mutter hat unter anderem bereits Lavazza und Green Mountain Kaffee im Sortiment und natürlich noch vieles, vieles mehr und möchte jetzt eben das Portfolio deutlich ergänzen. Und deswegen werden 31,85 € je Aktie von JDE Peet's bezahlt. Das heißt, die Aktie ist am Montag 17% hochgeschossen. Und das war natürlich dann ein schöner Aufschlag. Jetzt vielleicht schon mal vorweggenommen, kommt da nicht mehr so viel, weil natürlich dieser Übernahmepreis eine Art Deckel drauf ist. Das heißt, man hat hier 50,7 Milliarden € Bewertung. Das ist schon nicht ganz ohne und macht am Ende 50 Kaffee- und Teemarken von JDE Peet's aus. Das ist, wie gesagt, eine ziemlich große Übernahme, Philipp, das kann man schon mal so sagen. Die angekündigte Dividende soll trotzdem noch gezahlt werden von JDE Peet's, also das bleibt da nicht aus. Und wie sind dann die weiteren Schritte nach dieser Übernahme? Es gibt eine Aufspaltung, und zwar eine Getränkesparte, um eben Schweppes und Co., sowie das Kaffeegeschäft auf der anderen Seite und beide einzeln werden an der Börse notiert. Heißt im Umkehrschluss ein echter Kaffee-Riese entsteht und die Vorteile, die hier zu sehen sind, nach dem Abschluss der Übernahme im ersten Halbjahr des kommenden Jahres, sind Synergien in Höhe von $400 Millionen in den ersten 3 Jahren, die Steigerung des Gewinns je Aktie im ersten Jahr und naja, das neue Kaffeeunternehmen wird etwa $16 Milliarden erzielen, ist damit das größte Unternehmen in diesem Bereich, welches sich alleinig mit Kaffee beschäftigt. Und die JAB Holding ist ja die Holding von der Familie Reimann, die wir hier auch im Podcast immer mal schon angesprochen hatten und die hat bereits natürlich zugestimmt, wenn nicht sogar initiiert, würde man vielleicht sagen und ja, ja mit 70% sicherlich auch entscheidender Anteilseigner, die da natürlich ein Go geben werden für diese Übernahme. Philipp, was sagst du jetzt?
Ja, also erstmal Marcel, ich glaube noch nicht mal initiiert, sie haben das einfach entschieden, ja, weil man darf ja eins nicht vergessen. Die Familie Reimann, die hatten ja damals einen riesen Anteil an Keurig Dr. Pepper und haben die beiden Unternehmen ja fusioniert. Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, es ist eigentlich, kann man nur den Hut davor ziehen, dieser Aktienkurs, ja, ist ja gefallen ins Bodenlose. Dann haben sie ja damals schon wieder Teile, da ist er ja kurz angesprungen, weil sie Teile wieder in der Transaktion wieder abgegeben haben, wieder zurückgekauft haben und alles. Und Chapeau, Hut ab. Ja, diese Leute, die Superreichen werden immer superreicher. Und,
kann doch nicht sein.
Sie halten ja immer noch 5% an Keurig Dr. Pepper. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht wussten von dem Übernahmeangebot, was da jetzt passiert. Und ich bin mir sicher, heute wurde einiges an Kaffee getrunken von dieser Familie. Ich freue mich. Ja, und Sekt natürlich auch. Wir haben eine Analyse auf unserer Webseite. Wer mal richtig Lust hat, der schaut mal in die Shownotes. Da haben wir das Ganze mal zusammengefasst. Was passiert hier jetzt eigentlich? Und hier ist ganz klar, ja, wir sehen es erstmal, dieser Markt. Ja, liegt bei im Moment 500 Milliarden US-Dollar weltweit. Und das, was da jetzt entsteht, ja, mit diesen beiden Unternehmen, das ist ein Gigant. Ja, es ist der zweitgrößte Pure Coffee Player, also der zweitgrößte Coffee Player der Welt. Der größte ist immer noch Nestlé. Ja, das muss ich auch tatsächlich sagen, hätte ich so nicht gedacht. Aber der größte.
Aber Nestlé ist nicht alleine. Ja, also Nestlé hat ja noch viel mehr. Also das reine Kaffeegeschäft ist tatsächlich dann das neue Unternehmen hier.
Das auf jeden Fall. Größte. Und wie wird das Spin-off jetzt laufen? Ja, also es soll direkt am Anfang des Jahres sein. Kurz nachdem die Transaktion durch ist, will man schon das Spin-off machen. Also beide Unternehmen sozusagen aufteilen. Einmal in die Global Coffee Company, Umsatz 16 Milliarden und die Beverage Company mit Umsatz 11 Milliarden. Gebündelt werden dann natürlich in diesem Soft Drink, in dieser Beverage, also Dr. Pepper, 7-Up oder zum Beispiel Snapples. Hier muss man ganz klar sagen, und das wurde auch sehr gut herausanalysiert von der KI, ist, man ist kleiner als Coke oder Pepsi und aber in Nischenmärkten tätig. Also wenn man einen Nischen-Beverage-Player haben möchte im Softdrink-Bereich, dann könnte dieses Unternehmen interessant sein. Wir gehen auch davon aus, wir werden hier ein Dividenden-, ein Cashflow-Unternehmen haben. Und ich vermute, Marcel, dass dieses Unternehmen auch den Großteil der Schulden dieser ganzen Fusion auch wegen der starken Cashflows auch tragen wird. Ich kann mir vorstellen, dass man nämlich mit der Global Coffee Company ein richtiges Powerhouse hier an die Börse bringt. Wachstum, Dividendenwachstum. Hier würde ich noch nicht so hohe Dividenden erwarten, wie zum Beispiel bei dem anderen. Wir sehen es hier. Wir gehen davon aus, dass die Global Coffee Company einen Umsatz von 16 Milliarden Dollar haben wird und natürlich eine EBIT-Marge von 22. Hier ist natürlich auch noch Luft nach oben, weil Nestlé Coffee hat 25% Marge, Starbucks 17% und das Bewertungspotenzial könnte bei einem KGV von 20 bis 25 liegen. Ja, und das bedeutet, man hätte einen Marktwert von 35 bis 40 Milliarden US-Dollar sind möglich. Und wenn wir das jetzt kombinieren, allein mal nur auf der letzten Gap, also 35 Milliarden und wenn wir sagen, die Beverage Company kriegt 15 Milliarden, dann sind wir jetzt schon bei 50 Milliarden Dollar Market Cap. Und die Market Cap aktuell von beiden zusammen vor dem Spin-off, ja, liegt ja, und das muss man einfach mal sehen, hier bei 43 Milliarden und bei 15 Milliarden von JDE Peet's. Also da könnte einiges an, dass man sagt, die beiden getrennten Teile sind mehr wert, das glaube ich auch tatsächlich. Und lange Rede, kurzer Sinn, schaut euch die Analyse einmal an. Ich persönlich würde jetzt nicht einsteigen bei Keurig oder Keurig Dr. Pepper, nur um die Beverage Company oder die Coffee Company dann zu haben im Depot. Ich glaube, hier ist sich mal die Investorentage anhören, gucken, was da rauskommt und dann vielleicht nach dem Spin-off einsteigen.
Ja, wie siehst du es denn? Genauso. Also vor allen Dingen läuft ja die Aktie dann auch nicht weg. Also weder die eine noch die andere. Wir reden ja von einem Defensivwert, der wird sowieso nicht losschießen und egal was kommt, man kann sich das hier in Ruhe abwarten. Am Ende, wenn man jetzt Keurig ins Depot legt, hat man den Nachteil, dass man zwei Splitter-Aktien danach im Depot hat. Die braucht dann wahrscheinlich auch keiner so richtig im Depot, so halbe Position. Das ist weder sinnig noch spaßig und ich glaube, da macht es nur Sinn abzuwarten. Vor allem auch, was machen jetzt die Regulatorik, was sind da so die neuesten Trends und auch, ich sag mal, Erkenntnisse, die dann natürlich auch nach den Synergien schon so ein bisschen wirken, also nach dieser Aufspaltung. Und ich glaube, das ist dann auch wieder spannende Übernahmekandidaten, gerade für das Beverage-Geschäft geben könnte, die da vielleicht da ihren Blick drauf werfen, um das Portfolio zu erweitern. Mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Das ist ja immer so ein Hin- und Hergeschiebe, so ein bisschen, naja, wie bei Monopoly, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, es bleibt spannend und wie gesagt, Finger würde ich weglassen. Die Keurig Dr. Pepper Aktie jedenfalls ist am ersten Tag dieser Ankündigung, also an dem Montag um 8% gefallen, heute zum Dienstag um weitere 6-7%. Und da muss man sagen, dass das natürlich schon erstmal auch nicht vom Markt so gut angenommen wird. Und die große Frage ist, wer bekommt den Großteil dieser Schulden? Das ist natürlich auch nochmal etwas, weil die sind mit 20 Milliarden alleine bei Keurig auch nicht ganz ohne. Sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen dabei.
Definitiv. Ja, Marcel, jetzt meine Frage an dich. Also aktuell ist die Aktie auch für dich kein Kauf?
Nein, kein Kauf. Absolut gut. Nicht.
Und das wird auch meine Spekulation. Bis Ende des Jahres wird die Keurig Dr. Pepper Aktie den MSCI World ab jetzt nicht schlagen.
Und das, obwohl sie eigentlich einiges aufzuholen hätte, aber ich glaube, da könnte sie den Punkt landen.
Also es wird spannend, vielleicht sieht der Markt auch super viel, ja, und wir sagen, also für alle, die jetzt sagen, ach, ich gehe dem nicht mit, aber jetzt haben Marcel und Philipp hier Zweifel gesät, beachtet den Disclaimer, im Zweifel ist der Sparplan vielleicht immer eine gute Idee.
Genau, wenn man wirklich unbedingt will, aber das würde ich auch jetzt hier nicht machen, davon abgesehen. Ja, aber spannende Geschichte, ne? So bewegt sich so der Markt, die Wirtschaft lebt. Das ist schön auch mal zu sehen, dass sich da hier neue Giganten herausstellen. Und es sind auf jeden Fall zwei Kandidaten für eine erweiterte Watchlist, die man sich vielleicht mal dann auch bei der Beobachtung mit vollführen kann.
Und wir können es immer nur wieder sagen, der eigentliche Gewinner ist wahrscheinlich wieder die Familie Reimann.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Das ist kaum von der Hand zu weisen. Und, ja, warum auch nicht, ne? Also wer Pfiffiges tut, kann ja auch belohnt werden.
Der soll auch Pfiffiges bekommen. Ja. Wer Pfiffiges tut, bekommt Flüssiges. Auch ein Pfiffi. Genau. Marcel, ich trage es dir gerade schon in unsere Excel ein. Du hast heute noch ein Thema mir liebevollerweise mit rausgesucht, nämlich das Puma. Es könnte sein, dass dieses Unternehmen übernommen wird. Und Grund ist, der Großaktionär ist der Ausstieg die Familie Pinault. Kann man das so? Pinault, würde ich sagen.
Genau.
Pinault. Und man will 29%, also die gesamten Anteile sozusagen verkaufen, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt könnte es sein, dass Antasport, Lingning oder auch ein Sportartikelhersteller aus den USA oder ein Staatsfonds aus dem Nahen Osten das übernimmt. Und ich würde noch eine Spekulation machen. Ich würde sagen, Private Equity wird das übernehmen.
Ja, okay. Breche voran, es ist die 300. Folge, lass dich nicht aufhalten.
Nee. Aber ich mach's kurz, Marcel, die Aktie, es könnte eine Spekulation sein. Ich sag mal so, es könnte eine Spekulation sein, wenn man zu viel Geld hat und noch nicht in unserer WhatsApp-Gruppe ist, dann hat man meinen Segen hiermit erhalten, jetzt auch sich eine spekulative Position von Puma ins Depot zu holen. Und Marcel, ich bin ja in 2 Wochen bin ich in Berlin im Golfhaus und mache ein sogenanntes Fitting. Also du weißt ja, ich bin ja der Größte und meine Golfschläger sind jetzt noch nicht, ich habe mir damals welche von der Stange geholt, noch nicht auf meinen Körper angepasst. Und jetzt habe ich ein sogenanntes Fitting. Und Puma ist tatsächlich richtig stark, auch im Golfmarkt, auch im Golf-Equipment-Bereich mit der Marke Cobra, die ich aktuell spiele. Und ich habe mir geschworen, dass ich nach diesem Fitting, wenn das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, ja, der Zauberstab sucht sich jetzt den Zauberer raus.
Ich dachte, der Hut.
Ja, ich hoffe, es wird jetzt nämlich eine markenunabhängige Beratung. Und ich habe mir gesagt, wenn eine der Marken, die ich danach kaufen werde, werde ich auch für mein Depot kaufen. Und es könnte passieren, dass in 2 Wochen tatsächlich dann Puma in mein Depot läuft.
Okay, da bin ich ja gespannt, ja. Ob das dann passiert.
Ich werde mich jetzt aus Prinzip dagegen entscheiden, auch wenn ich wahrscheinlich damit den am weitesten schlagen werde.
Okay. Ja, also muss ja sagen, Puma ist ja mit 3,15 Milliarden Euro jetzt nicht allzu hoch bewertet an der Börse.
Ist ein Schnapper.
Das ist ja ganz klar. Es ist tatsächlich wenig, wenn man bedenkt, dass sie 7, 8 Milliarden Umsatz machen. Und der Anstieg am Montag war dann natürlich aufgrund dieser Großfamilie Pinault, die ja am Ende des Tages auch bei Kering dabei ist. Ne? Also diese Familie Pinault hält ja mit ihrer Finanzholding Artemis 29% von Kering und sind damit auch Mehrheitsaktionär. Und
Das ist doch verrückt, Marcel, oder? Also wenn man jetzt, das ist ja hier wirklich klassisch jetzt am Tief verkaufen. Also die Aktie ist ja auf einem Niveau von 2016.
Ja, Das stimmt. Und Puma war ja mal noch deutlich mehr bei Kering drin. Ne? Also Kering war ja mal Anteilseigner von Puma, also über diese Holding von Artemis. Und ja, wenn du 29% abgibst, ist es ja knapp vor der Übernahme. Also das heißt, wenn sie diese 29 verkaufen, und da soll es ja dann auch im Oktober so nach und nach Gespräche geben oder auch wirklich neue Nachrichten.
Ich glaube, es wird eine Gesamtübernahme geben.
Dann glaube ich, genau, weil dann ist es nämlich nicht mehr weit. Dann sagst du hier, da hast du 29%, gerollst nur 1% vom freien Markt, vom Free Float, und kannst dann oder musst dir dann eher eine Übernahme anbieten. Und dann wird es spannend, was und wer sich hier positioniert. Und eigentlich ja auch eine traditionsreiche Firma in aus Deutschland, muss man ja auch sagen, ja, unter den Nagel reißt. Und ich bin gespannt. Meine Spekulation ist, dass es noch ein Angebot geben wird, also ein richtiges Übernahmeangebot in diesem Jahr. Denn im Oktober wird das Ganze hier wirklich auch high life, und ich bin.
Also deine Meinung ist auch, es ist eine Spekulation.
Es ist eine Spekulation, richtig, auch auf den Turnaround kann man sagen, also es ist eine doppelte Spekulation, hat also jetzt quasi zweimal Rückenwind, weil entweder ist es der Turnaround, weil die dann doch mal irgendwann wieder den Modegeschmack der Leute treffen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sport gemacht wird generell, keine Ahnung, also das ist ja auch bei Nike und Adidas ja immer so ein bisschen schwankend, ja, aber irgendwie sind sie ja immer alle wieder rausgekommen aus der Nummer. Und ja, jetzt hat man noch diese Übernahme, die ja möglich ist, und die ist natürlich noch nicht eingepreist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch noch ein bisschen mehr rauszuholen sein wird. Vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass hier diese Nachricht durchgestochen wurde von Bloomberg, weil natürlich auch Pinot, und die Familie Pinot natürlich einen Vorteil hat davon, dass der Markt so langsam sowas einpreist und dann eben der Übernahmepreis nicht bei 20 steht, sondern vielleicht dann auch später mal noch, vielleicht bei knapp 30. Ne? Das wäre ja auch für die Familie.
Man darf eins nicht vergessen, Marcel. Ist das Übernahmegesetz, glaube ich, du musst nur den Durchschnittspreis der letzten 6 Monate zahlen.
Ja, ja, mag sein, aber wann auch immer die dann sind, also damit treibst du es ja hoch mit solchen, selbst wenn du jetzt ein Insider bist, der da irgendwo gesprochen hat mit Bloomberg, dann ist es ja schon mal was auf jeden Fall den Kurs hier um 20%, nicht ganz, nur 14% nach oben geschoben hat. Hätte ja auch mehr sein können, aber ich meine, 14% sind auch schon viel. Insofern,
aber ich glaube, wenn einer kaufen will, also ich glaube, da wird gerade richtig viel viel Dynamik im Hintergrund, wenn das stimmt. Und ich glaube, wenn einer kaufen will, Marcel, dann werden wir das echt in den nächsten Wochen erfahren.
Das, ja, möglicherweise. Ich glaube,
weil dann will sich einer diesen Durchschnittskurs einfach, das ist ja eine Spanne zwischen 30 und 20 oder 17 Euro. Ja, das ist ja lächerlich.
Ja.
Sag mal, Marcel, wie oft wurdest du eigentlich schon von Ordergebühren genervt?
Zu oft. Gerade wenn man öfter handelt, läppert sich das ordentlich. Aber ich habe jetzt was gefunden. Tradegate.direct, der direkteste Direktbroker Europas.
Genau, das klingt richtig gut. Die App gibt einem ja direkt Zugang zu Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Und das Beste, Marcel, dauerhaft kostenfrei handeln, ohne Umwege, ohne Zwischenhändler.
Klingt fast zu gut. Ist aber Realität. Du bekommst Realtime-Watchlists, smarte Ordertypen, tausende Aktien, ETFs und Mini-Futures, alles in einer App, alles auf Profi-Niveau.
Und weil Tradegate Market Maker, Börse und Broker vereint, läuft der Handel super effizient mit engen Spreads und fast ohne Slippage. Ein Traum für aktive Anleger.
Also wenn du gern selbst die Kontrolle behältst und ohne Gebühren handeln willst, dann schau dir Tradegate.direct an.
Also alle Infos findest du auf www.tradegate.direct.
Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Das ist so. Und deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass das passieren wird. Philipp, es gibt weitere, Veränderungen in den ganzen, Unternehmenskonstrukten. Und zwar Coca-Cola will wiederum auch etwas verkaufen.
Mein
und zwar
Unternehmen.
Ihre Costa Kaffee. Also Coffee, Costa Coffee Kette soll verkauft werden. Und der Hintergrund hier, dass Costa Coffee ein Versuch war von Coca-Cola, den Kaffeemarkt für sich zu erobern. Und die ersten Angebote werden auch hier im Herbst erwartet. 2018 hatte Coca-Cola 3,9 Milliarden Pfund für das britische Unternehmen hingelegt. Und Costa ist in 50 Ländern aktiv. 2000 Standorte allein in Großbritannien. 2 Milliarden Pfund sollte es aktuell wert sein, also wie deutlich weniger oder die Hälfte von dem, was sie damals bezahlt hatten. Und naja, hier scheinen auch PE-Firmen wieder involviert zu sein, die da konkretes Interesse haben sollen. Sicherlich liegt die Starbucks-Geschichte sehr nah, aber ich glaube, die werden sich das nicht antun, einfach weil sie da wahrscheinlich auch selber schon sehr präsent sind in den gleichen Regionen. Insofern macht das wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn. Aber auch das ist natürlich eine schöne Veränderung, wo man sieht, okay, Coca-Cola will sich wieder auf das ja, Kerngeschäft konzentrieren. Kaffee läuft eben seit längerer Zeit nicht und das wird eben wieder ja, rausgeschmissen. Und wenn es halt verlustig ist, ne, kann man es abschreiben.
Das auf jeden Fall. Also ich bin ja investiert bei Coca-Cola und kann deswegen auch nur sagen, buy and hold, diese Aktie, das ist ein Dividendenwert, den kauft man jetzt nicht, wenn wir uns das mal anschauen. Die Aktie hat ja in 5 Jahren 43% gemacht, in 10 Jahren 78. Vergleichen wir das mal ganz kurz auch mal mit dem MSCI World. Ist vielleicht auch mal eine spannende Überlegung, ja. Weil, wenn wir uns das anschauen, auf Sicht von einem Jahr hat der MSCI World 15% was gemacht. 3,55, Cola gerade mal 9. Dann auf Sicht von 5 Jahren 43 von Cola, 71 vom MSCI World und auch nur halb so viel Rendite geschafft, ja. Also da muss man sagen, man kauft Coca-Cola jetzt nicht wegen der Performance. Gucken wir uns mal den Total Return an, also mit Dividenden. Auch da ist der MSCI World eigentlich das bessere Investment.
Ja, aber Coca-Cola ist auch insofern als Aktie natürlich, also für mich auch ein Buy and Hold, wenn man da überzeugt ist. Man ist vor allem für die geeignet, die nicht so oft reinschauen, Philipp. Also die nicht jeden Monat einen Quartals- oder einen Monatsrückblick machen müssen, sondern für die, die wirklich sagen, ich gucke einmal im Jahr rein und dann schaue ich mal, was passiert ist. Denn diese Aktie hat oftmals auch Phasen, wie jetzt schon seit Anfang des Jahres, seit Februar, wo sie einfach wirklich unbewegt ist. Ja, das ist einfach so, danach holt sie wieder schnell mal ein bisschen was auf. Und insofern ist es immer eine Zeitpunktbetrachtung und trotzdem läuft sie und läuft sie und läuft sie, weil natürlich Coca-Cola und Co. weiter erfolgreich sind am Markt, das darf man halt auch nicht vergessen.
Das auf jeden Fall. Apropos erfolgreich, letzte Woche haben wir unserem aktiven Fondsmanager, dem Kapitalisten, mal ein bisschen in den Hintern getreten und haben ihm auch diese Woche was geschickt und siehe da, wir haben ihn mal wieder gefragt, neue Woche, neues Glück. Seine starken Werte sind natürlich ja die Lokomotive Nvidia. Palantir ist mit dabei. TSMC, Stabilisatoren, Amazon, Linde und Stryker, Eaton ist er auch ja immer noch mit zufrieden. Schwäche Kandidaten, Constellation Software, Spotify und Relax. Und diese Woche verkauft er Constellation Software mit 13% im Minus und kauft dazu sich Costco. Ich sag dir, der wird irgendwann so einen defensiven Compounder-Depot haben, dass er dann erst richtig, der ist so wie so ein alter Diesel, ja. Der kommt jetzt langsam erst in Fahrt. Der Motor wird langsam warm. Er kauft jetzt Costco. Finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und ob Costco den Markt schlagen kann, ja, das kann Costco. Das muss man tatsächlich auch mal sagen. Wir vergleichen es auch hier noch einmal mit dem MSCI World. Und Marcel, die Outperformance von so einem Giganten, muss man ja ehrlich sagen, ist tatsächlich Total Return mäßig gigantisch. Auf Sicht von 10 Jahren hat Costco 709% hingelegt. Costco, ein Lebensmittel.
Ja, absolut. Irre. Ja, sehr gut gelaufen.
Also, coole Entscheidung, Kapitalist. Und dann haben wir ihn noch gefragt, wie schaut es denn mit der Watchlist aus? Da hat er gesagt, High Alert, L'Oreal, Texas Instrument, Applied Materials und Relax. Und von der Liste gestrichen ist jetzt auch Constellation Software, Fortinet Check und Agion. Und Fokus für die nächsten Wochen. Spotify bleibt im Depot, aber kritisch. Und Relax, auch der zweite Schwächekandidat, könnte durch Texas Instruments erzielt werden. Also getauscht werden. Ich bin total gespannt, was da kommt. Aber für alle, die den Markt schlagen, Marcel, die müssen einfach am meisten zuhören. Nämlich bin unsere Rubrik der Ten-Bagger der Woche.
Ja,
und da ist es nämlich.
Ja. Ja. Bevor ich da reingehe, kurz, ich hatte eine Spekulation noch, weil du hast ja auch zwei und da wollte ich
nee, ich habe die zweite nämlich nicht mit.
Ah, okay, die hast du quasi rausgenommen.
Du kannst sie jetzt aber so sagen.
Nein, dann, also ich glaube ganz einfach, dass Costco, wo sie wahrscheinlich aus dem Wikifolio vom Kapitalisten noch innerhalb der nächsten Wochen wieder rausfliegt. Ja, das wäre, gehe ich jede Wette einfach, weil die Potenzial hat, einfach mal zu korrigieren über Seitwärtsphase, also nicht jetzt starker Abverkauf, sondern ich glaube, dass die Aktie einfach ein gutes Jahr oder sagen wir mal, ein halbes bis dreiviertel Jahr durchaus noch Korrigierungspotenzial hat, um dann wieder die Trendlinie zu finden. Insofern, Vorsicht, würde ich an dieser Stelle sagen. Genau, Ten-Bagger der Woche. Habe ich heute etwas mitgebracht, nachdem du ja gesagt hast, schon letztes Mal diese Steigerung des, ja, das ist wohl die spekulativste Geschichte der Welt, ja. mit D-Wave, glaube ich, war das, oder was hat so
Keystar
war, glaube ich, Keystar war, genau, war ja noch spekulativer. Und Philipp, heute habe ich ein Unternehmen mit aus der Robotikbranche, die aber schon liefert. Das zumindest ist das Thema hier und mein Tenbacker der Woche habe ich schon seit dem IPO auf der Watch, also nicht auf der Watch, aber auf der, naja, zu beobachten, wie sich so entwickelt. Und ich rede von RichTech Robotics, ein Roboterunternehmen, welches für Produktion, Lieferung und Reinigung Roboter produziert und verkauft. Hat eine starke Partnerschaft mit Nvidia. Das hilft natürlich enorm, weil Nvidia die Software stellt für all das, was die Roboter können. Und ein Blick auf die Webseite zeigt uns natürlich hier schon sehr deutlich, was das bedeutet. Und die haben eine relativ vielfältige Auswahl mittlerweile an Robotern, die unter anderem Dinge transportieren von A nach B, wie hier jetzt gerade zum Beispiel für alle, die zuschauen, auch Reifen oder Batterien in Werkstätten von Fahrzeugen oder eben auch Kartons für sämtliche Logistik natürlich von A nach B bringen. Andererseits gibt es natürlich auch noch für, oder hat man vielleicht auch sogar schon gesehen bei dem einen oder anderen, weil die sind tatsächlich schon auf dem Markt, im Restaurant. Ja, also für Getränke bringen, aber eben auch Geschichten wie ja, Essen hin und her zu bringen, aber eben auch Bestellungen aufzunehmen. Auch das ist hier möglich. Und ich finde es insofern spannend, weil der zum Beispiel auch tatsächlich ein Cocktail zubereiten kann. Und zwar der Adam. Der Adam bei Produktion ganz oben, der kann tatsächlich einen guten Cocktail Long Drink einfach zubereiten, indem er da steht und keine Ahnung, ob das irgendwann irgendwie realistisch wird, aber ich finde es schon mal spannend, dass das erstmal technisch geht. Aber dann schmeckt es die andere Frage. Ja, da ist natürlich dann, da wäre ich auch gerne ein Kritiker. Aber Fun Fact, wer den mal sehen möchte, in Staffel 3, Folge 1 von The Kardashians ist dieser Roboter, der den Cocktail mixt, zu sehen. Also
und da hat sie ihn probiert?
Ich keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Serie nicht gesehen.
Jetzt kannst du es auch zugeben,
dass die da ihren Auftritt hatten, also Art Product Placement. Und insofern auch natürlich beim Reinigen und Co. sind sie natürlich hier mit dabei, um größere Industrieanlagen und Hallen natürlich, gewerbliche Räume zu reinigen. Ich glaube, könnte eine spannende Geschichte sein, gerade weil die Aktie enorm runtergefallen ist. Die hatte anfangs eine wahnsinnig hohe Bewertung, weil natürlich Robotik immer so ein Thema ist. Und
bist du selber investiert?
Seitdem ich das gesehen habe, oder warum
seitdem bin ich du den Cocktail probiert hast.
Schön wär's, ja. Nee, tatsächlich habe ich den Ausbruch gesehen. Die Aktie ist am Montag um 17% nach oben, 18, 19 immer mal so geschwanken. Die ist ja recht volatil, muss man dazu sagen. Und der Ausbruch charttechnisch hat mich ja zumindest darauf aufmerksam gemacht und ich dachte mir, na gut, bei der Bewertung könnte es durchaus möglich sein, wenn sie anfangen zu skalieren jetzt und auch erfolgreich zu verkaufen, dann könnte hier was drin sein und dann hat es der Markt jetzt heute zum Dienstag ja auch schon wieder gezeigt, 30% nach oben, deswegen, ich bin am Montag kurz rein, bin in einer ganz kleinen Position, da wo wir unseren eigenen ETF bauen, wollen ja keine Werbung mehr machen, wenn wir keine Partnerschaft haben, aber dort habe ich das quasi noch mit platziert und tatsächlich sind es ein paar Euro, die jetzt dadurch reingekommen sind, würde aber davor warnen einzusteigen, weder mit kleinem Geld noch mit größeren Beträgen, weil es natürlich eine hochspekulative Geschichte ist und das Unternehmen natürlich auch nach wie vor finanziell nicht so solide dasteht, dass es zweifelsohne überleben wird.
Ja, also was Wahnsinn. Tja, coole geil, Idee.
Was geht?
Ist auf jeden Fall jetzt mit dabei und was soll ich sagen, fast 20% haben unsere 10x-Ideen bis jetzt gemacht, seit Folge 244. Wir haben nicht jede Woche ein und hier sind immer spannende Unternehmen mit dabei. Sterling Infrastructure, 155%. Marcel. Leute.
Gerne.
Hast du gut gemacht. Machen
wenn
wir mal.
Wenn man selber dabei wäre.
Ach so, komm. Hier geht's noch weiter. Also, für mich wär's kein Kauf, muss ich dir ehrlich sagen. Für dich ist es eine Spekulation.
Also Spekulation, ne? Das ist, ja, für mich ist es eine klare Spekulation. Wenn man sagt, das will ich mal probieren mit einem kleinen Betrag, dann ja, warum eigentlich nicht, ne? Ja, wenn man schon ein solides Depot aufgebaut hat, vielleicht als Voraussetzung. Also nicht, wenn man jetzt einsteigt und sagt, Mensch, hier, wir sind die Aktienbuddies, ein Depot eröffnen, was Rich-Tech, soll gut sein. Nein, so bitte nicht, ja, ganz wichtig.
Kommen wir zu meinem Top der Woche, ich mach's kurz. Es ist Netflix und ich gebe es ehrlich zu, ich habe dieses Unternehmen immer unterschätzt, hätte einfach hier irgendwann mal einsteigen sollen und jetzt ist ihnen ein Coup gelungen und das ist mein Top der Woche und das ist nämlich, sie haben es geschafft, ihren ersten Nummer 1 Kinohit in den USA zu landen. Der von Sony produzierte Film K-Pop Demon Hunters hat am Wochenende 18 Millionen Dollar eingespielt, obwohl er nicht von der größten Kette AMC gezeigt wurde und dadurch in nur halb so vielen Kinos wie die Konkurrenz gelaufen ist.
Krass. Ja,
fettes Ergebnis. Mein Top der Woche.
Ja. Ja, ich ärgere mich bei Netflix immer noch. Ja, ich bin viel zu früh raus, nach ich in der Erholungsbewegung unten bei, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau gekauft habe. Ich hatte tatsächlich das Tief schon fast erwischt, so um die 200 oder so. Also, als sie sich so ein bisschen erholt hatten, 200 Dollar damals und dann hatte ich, glaube ich, 350. Ich habe mich gefreut, dass ich so viel Gewinne mitnehmen durfte und ja, wenn ich da dabei geblieben wäre. Naja, hätte, Fahrradkette, ne? Was soll man machen? Ist in meinen Augen auch ein Buy-and-Hold-Kandidat, Philipp. Das kann ich
definitiv
vielleicht schon mal
so also, vorwegnehmen. Gehe ich mit und du hast heute mal wieder ein Unternehmen mit dabei, da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen.
Ja, ich weiß, es ist oft auch als Top der Woche, aber ich habe es ja schon gesagt, es ist tatsächlich so, dass sie einfach viele Nachrichten bringen und es ist halt offensichtlich auch wieder positiv, denn hier ist es eher so das Umfeld, was es zum Top der Woche für mich macht. Klar, es ist noch vor den Zahlen, als wir hier aufnehmen, das muss man dazu sagen, Mittwoch, der 27. August waren die Zahlen, wenn man den Podcast hört, wir sind noch vor dieser Zeit, deswegen können wir leider auch nicht auf die Quartalszahlen eingehen. Aber mein Top der Woche bei Nvidia ganz klar und das ist natürlich auch eine Buy-and-Hold-Position von mir, haben wir auch schon öfter schon besprochen, keine Frage, will auch nicht darauf nochmal eingehen, aber jetzt muss man sagen, Nvidia, sagte man ja, der KI-Schreck DeepSeek kam, ne? Das war so Anfang des Jahres so ein bisschen die Meldung und DeepSeek verschiebt jetzt den Launch des R2-Modells. Und der Grund hier sind Probleme mit dem Huawei KI-Chip Ascent. Und die Chinesen wollten zeigen, dass sie das können, auch ohne Nvidia. Und jetzt gibt es hier konkrete Probleme, nämlich Leistungseinbruch bei hoher Rechenlast, zu langsame Datenverbindung, Softwareprobleme gab es ebenfalls. Das Toolkit zur Bedienung scheint nicht ganz ausgereift, so zumindest die Experten. Und alles eben insgesamt nicht stark genug, um hier diese zweite Generation zu trainieren. Und selbst Huaweis Ingenieure waren vor Ort und konnten dann nicht wirklich aushelfen. Also hier sieht man erstmal so ein bisschen, dass offensichtlich nicht so schnell nachholbar ist, was Nvidia hier schafft. DeepSeek setzt nun wieder auf die H20-Chips von Nvidia. Also dieser konkrete Fall zeigt wieder ganz deutlich, wie der Vorsprung ist. Und wir reden ja hier wirklich nur von den in China zugelassenen H20-Chips. Jetzt kann man sich das mal auf einer viel größeren Ebene bei den Blackwell-Chips, wo sie einfach auch in der aktuellsten Generation so viel weiter vorne liegen zur Konkurrenz, zum Wettbewerb. Und insofern glaube ich, sollte man weiterhin optimistisch bleiben bei Nvidia. Klar, ich bleibe es auch, deswegen bin ich investiert und bleibe ich auch investiert in der Größenordnung. Und trotzdem muss ich sagen, sind das Nachrichten, die für mich einen regelmäßigen Top einfach auch ausmachen. Es zeigt halt einfach ganz konkret, obwohl es politisch anders gewollt ist, auch wenn es DeepSeek ganz anders wollte. Es geht nicht. Es ist einfach nicht die Leistung da. Und schön, wenn man dann die Unterschiede auch mal merkt und das auch mal so erfährt als Anleger, damit man einfach so ein bisschen Sicherheit wieder in diesem Investment hat, sollte die Position in der Größe des Depots, in der Gewichtung vielleicht ein bisschen davon gelaufen sein.
Ja, was soll ich sagen? Du sagst Buy and Hold, stimmt?
Absolut. Genau.
Dann würde ich sagen, Marcel, kommen wir zu unserem gemeinsamen Flop der Woche, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ganz genau, ja.
Orsted, was ist da los? -16%. Und Orsted scheint zum Politikum zu werden. Ja? Die Trump-Regierung und Norwegen, Dänemark, ne?
Dänemark, ja.
Verstehen sich nicht so wirklich gut. Und jetzt hat die US-Regierung einfach gesagt, Baustopp für ein Windkraft oder ein Windkraftprojekt von Orsted und das Ding war schon fast fertig, ja. Und was bedeutet fast fertig? 65 Turbinen, von denen sind schon 45 aufgestellt. Der Strom ist verkauft, 20 für 20 Jahre und sollte eigentlich nur noch ans Netz angeschlossen werden. Und das ist natürlich hart, weil jetzt hat man natürlich auch einen Kapitalbedarf von 9,5 Milliarden Dollar. Und das werden jetzt die Investoren aufbringen müssen, natürlich bei Orsted, durch eine Kapitalerhöhung. Tut richtig weh, ne?
Ja, klar. Also sieht man im Kurs und ich finde es auch eigentlich schon wirklich eine Schmach, was die Trump-Administration da macht. Das ist wirklich super nervig. Verstehe ich wirklich gar nicht. Also, das ist, finde ich, wenig professionell. Es ist wirklich traurig. Ich bin nicht investiert bei Orsted, aber viele sind es. Und das Unternehmen ist eigentlich, ja, ich sag mal, ja, Vorbild für erneuerbare Energien. Sie machen es so, dass man eben, ich sag mal, gute Lösungen hat. Und warum sollte man die so torpedieren, wie es eben jetzt hier die Regierung unter Trump macht? Und das ist wirklich nur traurig, weil genau das ist ja etwas, was man unter, also nicht unter dem freien Markt versteht, sondern es ist so, ja, irgendwo eine falsche Trotzgeschichte, die mich wirklich super aufregt, weil es einfach schädigt, nicht nur dem Klima, der Umwelt, sondern eben auch in dem Falle natürlich den, ja, den Eigentümern und eigentlich auch einem recht guten, starken Unternehmen, welches einfach nur vielleicht im falschen Land sitzt, gerade in dem Moment, für dieses Politikum. Und das ist wirklich einfach nur traurig, deswegen muss ich mich diesem Flop anschließen und kann da überhaupt gar nichts anderes finden, worüber ich diese Woche meckern möchte. Ja, also es ist
wirklich, ich muss dir sagen, ich finde, die Aktie, wenn man sie schon immer mal haben wollte, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen für einen Sparplan.
Ja, ich würde weiter warten tatsächlich. Also für mich ist noch kein Kauf, einfach weil ich nicht diesen Abwärtstrend nicht zu Ende sehe. Ne? Also das, dieses Argument hätte man auch schon zum Beispiel Ende 2023, als die Aktie bei, ich in Euro mal gesagt, 32 stand. Ja, das war jetzt gar nicht so weit weg von dem, wo sie aktuell ist, aber sie sind ja wieder eine Etage drunter gelaufen. Und auch da sah es schon so sehr, sehr stark eingebrochen aus. Und jetzt ist es eben nochmal deutlich tiefer. Also ja,
für dich ist kein Kauf?
Kein Kauf, auch auf dem Niveau nicht, weil ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann, was das jetzt für Folgen hat für die Aktie, für die Aktionäre und gleichzeitig, ob eben noch weitere Projekte auf der Kippe stehen, welchen Einfluss politischerseits hier noch zugange sind. Und ich glaube, wenn Trump sich vielleicht dann irgendwann mal verabschiedet oder vielleicht einfach wieder mal ein halbwegs umweltfreundlicherer Präsident an die Macht kommen könnte, könnte man dann eher drüber nachdenken, dass hier vielleicht mal wieder die richtigen Wege eingekehrt werden. Einfach nur traurig in meinen Augen.
Kommen wir zum Thema der Woche, Marcel.
Ja.
Und du hast es vorbereitet, deswegen the stage is yours und ich werde jetzt mal ein bisschen nachfragen.
Ja, das ist gut. Ich weiß natürlich auch nicht, also will auch ganz wichtig bei dem Punkt, bei dem Thema Quantencomputer, kann man auch so wahnsinnig tief in die Tiefe gehen, dass es einfach jeden langweilt, ne? Weil wir halt auch, also wir beide sind keine ITler und genau, Philipp, ich kenne dich, du gehst schnell, du schlägst mir schnell ein und es plopp macht, weil du deinem Kopf an das Mikro kommst. Würde ich sagen, machen wir es doch ein bisschen bildlich. Trotzdem, kurze Definition zum Quantencomputer. Was soll das sein? Es ist halt also ein neuartiger Computer, der eben nicht mit klassischen Bits 0 oder 1, sondern mit Quantenbits, also sogenannten Q-Bits, rechnet und damit eben gleichzeitig mehrere Zustände annehmen kann. Und der Vorteil dahinter ist, man kann hochkomplexe Probleme viel schneller lösen als herkömmliche Computer, etwa in Chemie, Kryptographie, Optimierung, Materialforschung und vieles, vieles mehr. Beispiel, ein klassischer Supercomputer braucht Jahrhunderte zur exakten Simulation eines Moleküls wie Koffein. Ein Quantencomputer schafft das in Minuten, weil er eben viele Dinge gleichzeitig rechnen kann, wo es eben sonst millionenfach Möglichkeiten gibt. Oder noch vereinfacht, du bist in einem Labyrinth, lieber Philipp, mit vielen Türen. Ein klassischer Philipp müsste jetzt jede Tür einzeln nacheinander aufmachen und schauen, wo muss ich denn jetzt hin? Ein Computer würdest du das auch machen, auch ein Supercomputer müsste das machen. Ein Quantencomputer hingegen geht durch alle Türen gleichzeitig. Er probiert alle Wege parallel aus, weil seine kleinsten Recheneinheit, der Qubit, nicht nur 0 oder 1 ist, sondern eben beides gleichzeitig. Ein Alltagsbeispiel.
Ja, verrückt, oder?
Habe ich noch mitgebracht. Und zwar, stell dir vor, du hast eine Pralinschachtel und da sind 10 Pralinen drin und du musst jede einzelne probieren, um die mit Nougat zu finden, Philipp. Ja, der Quantencomputer weiß es schon, weil der probiert nämlich alle 10 gleichzeitig. Ja, und das ist ein Riesenvorteil. Er weiß also sofort, wo sich das Nougatstück versteckt, ohne es jetzt gesehen zu haben. Und warum ist das so revolutionär? Künstliche Intelligenz verändert eben unsere Interaktion mit Daten und Medien. Quantencomputing wiederum verändert das Verständnis von Naturgesetzen und Komplexität.
Sag mal, Marcel, wie oft wurdest du eigentlich schon von Ordergebühren genervt?
Zu oft. Gerade wenn man öfter handelt, läppert sich das ordentlich. Aber ich habe jetzt was gefunden. Tradegate.direct, der direkteste Direktbroker Europas.
Genau, das klingt richtig gut. Die App gibt einem ja direkt Zugang zu Tradegate Exchange Europas liquidester Retail-Börse. Und das Beste, Marcel, dauerhaft kostenfrei handeln, ohne Umwege, ohne Zwischenhändler.
Klingt fast zu gut. Ist aber Realität. Du bekommst Realtime-Watchlists, smarte Ordertypen, tausende Aktien, ETFs und Mini-Futures. Alles in einer App. Alles auf Profi-Niveau.
Und weil TradeGate Market Maker, Börse und Broker vereint, läuft der Handel super effizient mit engen Spreads und fast ohne Slippage. Ein Traum für aktive Anleger.
Also wenn du gern selbst die Kontrolle behältst und ohne Gebühren handeln willst, dann schau dir TradeGate.direct an.
Also alle Infos findest du auf www.TradeGate.direct.
Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Und wenn das alles zuverlässig funktioniert, eröffnen sie eben Lösungen für Probleme, die heute nicht lösbar wären. Also es ist schon ein sehr großer Schritt. Ja, die KI hat es genannt als Pferdekutsche zur Mars-Rakete. Die haben wir natürlich mit zur Hilfe genommen, um einfach veranschaulichte Beispiele hier mitzubringen, die sehr einfach sind, die greifbar sind und eben nicht zu technisch zu werden. Ich habe gefragt, was sind denn eigentlich konkrete Probleme? Und glaube ich, das ist, na, also eigentlich das, was ist denn heutzutage unlösbar? Das sind so die Themen, die mich dann auch umtrieben haben. Und das sind zum Beispiel chemische Reaktionen berechnen. Also von Medikamenten bis hin natürlich zu Batterien und so weiter und so fort, weil dort natürlich exponentiell recht viel passiert auf einmal. Und das kann ein Computer nicht geradlinig durchrechnen, sondern hier braucht es zum Beispiel Quantencomputing, aber auch Millionen verschiedenster Wege von Verkehr, Logistik, Industrie, maschinellem Lernen, Finanzmodellierung, Klimavorhersagen, geologische Ereignisse und so weiter und so fort. Selbst Rüstung, Kernfusion sind hier ein großes Thema, denn mit einem Quantencomputer wäre das Thema Kernfusion noch deutlich weiter. Wahrscheinlich, weil man einfach schon viele Szenarien vorher errechnen könnte. Und Philipp, ich würde dir mal den Ball zuspielen, um mal die Marktgröße mitzugeben. Die ist ja dann doch schon beachtlich.
Ja, also es scheint laut McKinsey so, dass der Umsatz zwischen 2024 und 2035 von 4 Milliarden bis auf 72 Milliarden Dollar ansteigen soll. Und dann gibt es noch diesen Markt inklusive Kommunikation und Sensorik und der könnte bis auf 97 Milliarden anwachsen. Und das ist natürlich ein brutaler CAGR von 35% pro Jahr. Dann gibt es die kommerziellen Fortschritte und neue Technologien und da sind wir ja schon wieder investiert, Marcel. Also jeder von uns, der im ETF investiert ist oder auch du und ich bei Google zum Beispiel, die haben ja ein 105-Qubit-Chip, was auch immer das sein sollte. Er löst eine klassische Aufgabe, für die ein PC, wenn ich es richtig lese, 10 hoch 25 Jahre braucht in 5 Minuten.
Ja.
Wahnsinn, was gibt es denn da noch?
Ja, genau. Also das Unternehmen von Google heißt ja Willow, ist auch durch die Medien gegangen und auch andere sind natürlich hier am Meilenstein schieben. Quera zum Beispiel, geschrieben Q-U-E-R-A, wie Q-Era, demonstrierte eine historische Magic State Distillation auf logischen Qubits, ein wichtiger Meilenstein für Fehlerkorrigierte. Themen in diesem Bereich. Das ist nämlich das große Problem aktuell bei den Quantencomputern nach wie vor, dass sie sehr viele Fehler machen, Philipp. Es ist sehr anfällig. Da reicht schon eine andere Temperatur in diesem Quantencomputer, die zu Fehlern führt. Also das ist noch sehr, sehr, deswegen auch in den Kinderschuhen. Darauf kommen wir aber auch gleich nochmal. Und selbst Microsoft arbeitet hier an Projekten, um hier den Durchbruch zu erzielen. Und das auch das wird natürlich noch spannend werden in den nächsten Jahren. Aktuelle Schlüsselakteure haben wir letztes Mal schon angesprochen, oder du zumindest, Philipp, denn D-Wave ist ja in deinem Sparplan gelandet, glaube ich, wenn es noch so war, das so, ja. Genau. Ja,
wöchentlich und, 10 Euro.
Genau, also hier 40 Euro im Monat, die für D-Wave zumindest schon mal sicher sind. Die halten knapp 250 US-Patente, 500 sogar global. Und das ist natürlich auch, sag mal, an sich spannend, weil man einfach sieht, hier ist man im Forschen schon sehr länger oder schon sehr lange dabei. Dann gibt es noch ein Unternehmen, das heißt Ionic, also Ion Q, und hat über 1000 Patente und Akquisitionen schon gemacht, wo sie einfach Übernahmen tätigten, die wichtig waren. Und auch Rigetti gibt es noch. Alle drei natürlich in gewissermaßen sehr spekulativ. Und Quantencomputer bedrohen bestehende Kryptosysteme sehr massiv, weil sie das einfach von heute auf morgen weg rationalisieren können. Unter anderem auch das ganze Thema Blockchain. Das geht dadurch auch, wenn es dann richtig funktioniert, und das muss man immer vielleicht noch mit vorschieben, gibt es hier natürlich auch noch Probleme mit SSL-Verbindungen, VPN und digitale Signaturen. Auch das könnte durchaus noch ein Problem sein, aber auch dafür gibt es natürlich Lösungen. Aktuell eben, wie gesagt, nicht fehlerfrei, nicht massentauglich und vor allen Dingen auch angreifbar, gerade auch über die Hardware. Und hier ist auch das Thema Cybersecurity natürlich dann ein ganz großes Thema, was ich hier unbedingt nachfragen wollte, weil nicht, dass der Quantencomputer dann irgendwelche Cyberrisiken alleine minimiert, ohne dass wir jetzt auch unsere großen Cybersicherheitsaktien benötigen. Und das ist aber auch wirklich nicht zu trennen, denn die Cybersecurity-Unternehmen positionieren sich auch schon teilweise auf das Thema Quantencomputer. Und hier gibt es eben neben den klassischen Profiteuren natürlich auch alles Mögliche an Cybersecurity, die mit profitiert, Philipp. Also auch da bist du schon mit dabei. Generell kann man sagen, neben D-Wave und den schon genannten hat man noch Nvidia natürlich, weil auch hier braucht man Rechenzentren und Rechenleistung extremster Art. Und da wird Nvidia sicherlich auch wieder mit vorne mit, oder ist ja aktuell schon vorne mit dabei. Aber auch Honeywell gehört hier mit dazu, denn sie haben, und den gehört auch unter anderem Cambridge Quantum. Und diese sind führend im Bereich quantensicherer Kryptographie. Also Honeywell könnte man hier mitspielen. Auch IBM.
Ganz wichtig, Honeywell spaltet sich ja auf. Ja, also stimmt, jetzt nicht deswegen Honeywell kaufen.
Nee, deswegen nicht vor allem, weil es auch wirklich ein richtig kleiner Teil ist. Ne? Das ist ein Müh von diesem Unternehmen. Aber es ist zumindest ein Unternehmen, was in diesem Bereich, also alle, die sagen, Honeywell halte ich jetzt schon seit Jahrzehnten oder Jahren, will ich auch nur weiter halten, dann hat man zumindest die Gewissheit, dass man schon in diesem Bereich irgendwo mit platziert ist. Aber auch IBM, wie schon gesagt, ist hier mit dabei, aktiv an der Standardisierung zu arbeiten. Und jetzt kommt eine kleine Überraschung, Philipp. Thales Group hat eine Tochter, die heißt Gemalto und entwickelt quantensichere Smartcards und Chips. Also auch hier sind wir im Rüstungsbereich, aber trotzdem eben auch zum Thema Quantencomputing mit dabei. Und weil ich eben die Cybersecurity-Aktien angesprochen habe, Philipp, Cloudflare ist führend bei quantensicheren TLS-Protokollen, jetzt schon, bieten da auch einen guten Support. Cisco integriert quantensichere Protokolle in Netzwerktechnik, auch das ist da schon ein Fakt, der geschaffen wurde. Fortinet selber hat Pilotprojekte zur Quantum Ready Security. Und dann gibt es natürlich all diese Profiteure, die ja auch jetzt schon bei KI profitieren, Philipp. Also Rechenzentren, Infrastruktur, Hardware, Kühlung, Chips, Energie, all die, die hier eigentlich schon Gewinner sind und Depots schlummern, sind auch nach wie vor möglich. Wer bei den Hyperscalern dabei ist, nämlich das Thema Cloud, die sind ebenfalls dabei, denn das ganze Thema Quantencomputer wird über QaaS, also wie ein SaaS-Modell, ne, wie man es eben kennt bei Software as a Service, ist es hier Quantum as a Service, und auch dieses Geschäftsmodell wird von den Großen angegangen. Aber auch Softwareanbieter, Philipp, sind hier mit dabei. Snowflake baut zum Beispiel da auch Umgebungen, die in ihrer Software mit quantensicheren sind. Dann gibt es noch Databricks und Palantir, die da auch im Thema mit drin vertreten sind. SAP und Oracle, die ihre Systeme natürlich auch dahingehend agiler aufstellen. Und natürlich die Beratungsfirmen, die auch da natürlich zur Seite stehen, wenn ihre Kunden sagen, wie kriege ich denn das ganze Thema Quantum hier in meinen Prozess hinein. Naja, da gibt es eben noch so Spezialsoftware für die Simulation von Chemie, Pharma und Logistik. Und auch da, um ein paar zu nennen, Schrödinger, Dassault Systems, Synopsys und Cadence und eben, wie gesagt, selbst BASF und Merck, die natürlich die ganze chemische Komponente dahingehend auch bringen, könnten daran oder davon spekulieren. Und Philipp, jetzt kommt eigentlich so dein Part, denn es sind die Spekulativen, wo du schon mit dabei bist, die ich auch nicht vorenthalten will, auch wenn ich schon drei genannt habe. Also sie müssen mal zumindest genannt sein.
Ja, ach so, du möchtest, dass ich sie nenne.
Ja, nennen sie gerne mal. Also von D-Wave.
Also D-Wave natürlich. Dann gibt es die Rigetti Computing. Dann die IONQ. Würde IONQ, also
IONQ oder wie auch immer.
IONQ geschrieben ist eine, ich glaube, von Oxford oder von Cambridge eine Abspaltung. Also ein Spin-off. Dann gibt es die Quantum Computing, die Arkit Quantum. Also klingt alles sehr quantummäßig. Tatsächlich kann man hier nur sagen, beachtet unseren Disclaimer. Das ist sowas von spekulativ. Und ja, hier ist auch wirklich mit einem Totalverlust zu rechnen. Oft sind es nicht die First Mover, die sich immer den ganzen Tag durchsetzen, siehe zum Beispiel Intel. Und Marcel, wir spielen es ja also über die Großen im Depot, ist ja schon mal klar.
Richtig, genau. Also wer hier unbedingt den Kick braucht, ich meine die genannten, ja, die haben natürlich jeder so ein bisschen die Nische, die irgendwo wichtig sein wird vielleicht in Zukunft, ne, wo sie einfach führend schon sind, wo sie einfach lang schon ihre Prozesse haben und wo man auch im Einzelfall natürlich wirklich auch überzeugt sein kann. Ne? Das ist gar keine Frage, wer sich auch thematisch da ein bisschen noch tiefer reinforschen möchte, aber ich würde Vorsicht sagen, denn all diese sind schon recht hoch bewertet, also die spekulativsten sind wirklich dahingehend in diesem Segment, gerade weil das Thema Quantencomputer dieses Jahr auch aufgekommen ist, nochmal, gerade auch mit den Nachrichten von Willow und Co. Würde ich bitte zur Vorsicht mahnen, denn am Ende sind die Bewertungen so hoch, ohne dass wirklich nennenswerte Umsätze da sind. Also wir reden ja teilweise von wirklich wenigen Millionen Umsätzen, die tatsächlich auch realisiert sind. Das heißt einfach, dieses ganze Thema Quantencomputing ist noch ein gutes Stück vor uns. Ja, also sicherlich hier und da schon ein bisschen näher, aber es ist natürlich noch nichts für den Massenmarkt, da weit weg von dem. Und es ist vor allen Dingen erstmal jetzt für ganz spezielle, ja, ich sag mal, Forschungsprojekte drin. Und klar wird sich das so nach und nach einarbeiten und reinkommen. Aber vor diesen Unternehmen würde ich tatsächlich warnen, dann lieber mit den etwas, ja, Bekannten, die da auch, ich sag mal, einen Teil davon mitstemmen, davon profitieren und nicht alles auf eine, ja, Karte setzen der Spekulativen. Natürlich gilt wie immer, wenn man irgendwo sagt, ich mache ein bisschen Spielgeld auf oder keine Ahnung und bin von einem und überzeugt, dann kann man das natürlich jederzeit machen, sollte aber eben nicht das Gros des Depots irgendwo zur Debatte stellen.
Wie ist es denn jetzt bei dir? Bist du überzeugt? Wirst du eine spekulative Position irgendwo aufbauen?
Tatsächlich spekulative nicht. Ich bin tatsächlich überrascht gewesen, als ich diese Ausarbeitung gemacht hatte, dass ich bei vielen ja schon dabei bin und sogar auf mehreren Ebenen. Und ich hatte auch noch mal die Frage gestellt, inwieweit denn KI hier vielleicht auch disruptiert werden kann schon wieder. Und das ist tatsächlich gar nicht der Fall, sondern KI wird dadurch nur noch viel, viel stärker und kann Komplexität noch viel stärker, lösen. Das heißt, dass man einfach geradliniger und auch gleichzeitig noch mehr lösen kann. Also es ist super zusammenfügbar, Quantencomputing und eben auch KI. Insofern hebt das eine den anderen nicht auf, nur das Quantencomputer hat natürlich noch ein ganzes Stück braucht, um hier zur KI dazuzustoßen. Und da sind die nächsten großen Hebeleffekte, die man, ich glaube, mit dem Bereich wird es dann auch leichter, KI einzuführen bei der Deutschen Post und so, wo es wirklich schwer ist, von heute auf morgen große Systeme in KI-Fähigkeit umzuwandeln, weil man natürlich nicht vor einem Nullpunkt steht. Ne? Also man kann nicht den Betrieb von einem kompletten Tag weltweit aussetzen, um irgendwas einzuführen, was vielleicht ein bisschen Effizienzsteigerung bringt. Das sind die großen Hürden eines großen Unternehmens im Thema KI. Die müssen natürlich einen kleinen anfangen. Ja. Und ich glaube, mit dem Thema Quantencomputer ist es möglich. Und deswegen glaube ich auch, dass Novo Nordisk hier sehr klug schon einen für sich beansprucht, weil sie genau diese Thematik sehen, gerade in der Forschung, dass man eben Wirkstoffe sämtlicher Art sofort zusammenfügen kann, und das eben nicht nacheinander von Prozess zu Prozess, sondern einfach mal alles auf einmal. Und ich glaube, das könnte ein großer Vorteil am Ende draus sein für diejenigen, die es am ehesten nutzen und integrieren können in die Systeme.
Ja, also ich denke auch, es ist, wie gesagt, was Hochspekulatives. Ich mache das bis 500 Euro bei D-Wave. Also nach einem Jahr ist dann ja auch Schluss. Und dann schauen wir mal, ob das Geld überhaupt noch da ist. Marcel, du hast eine Investment-Idee dabei. Energie. Und die wird natürlich auch gebraucht bei KI. Also erzähl mal, Vistra Energy. Wer sind sie? Was machen sie? Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin?
Genau, also weiterhin glaube ich an dem Szenario, dass man mehr Energie benötigt. Das ist ein Trend, der es wahrscheinlich nicht mehr gehen wird, auch wenn die Chips effizienter werden, der Verbrauch vielleicht auch wieder so ein bisschen reguliert wird auf der oberen Ebene. Aber das Insgesamte, das Big Picture, wird höher nachgefragt sein. Und da ich jetzt schon bei Constellation Energy investiert bin, habe ich heute mal Vistra Energy mitgebracht, die ihren Aufwärtstrend anscheinend auch fortsetzen werden. Und dadurch, dass sie kluge Übernahmen getätigt haben in den letzten Jahren, und im Bereich natürlich auch Atom, aber auch zu immer ein bisschen nachhaltigen Energien, aber eben auch bis zu noch nach wie vor schmutzigen Energien, ganz klar, sind sie einfach mit dabei und werden den Hunger der Energie auch gerecht und können natürlich auch hier preislich noch ein bisschen fortsetzen. Sie gehören mir zu den ganz Großen und ich glaube, damit macht man keinen Fehler. Und aktuell könnte es ein guter, kluger Einstieg sein, um diesen Trend weiter mit aufzunehmen zu einem recht günstigen Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, denn die Aktie scheint so nach und nach hochzudrehen nach einer kleinen Korrekturphase. Was meinst du?
Ja, also ich höre ja immer Mad Money aus den USA und da ist ja auch so, also Constellation Energy soll man kaufen oder Vistra Energy. Marcel, ich habe für dich als alter Japan-Liebhaber auch eine Idee mit für ein Investment in Japan, nämlich die Toho-Aktie. Wer oder was sind sie? Und Japans Regierung will eine Cool Japan 2.0 Strategie fördern, um Exporte von Entertainment-Inhalten bis 2033 zu vervierfachen. Und das ist dann doppelt so hoch wie die aktuellen Autoexporte des Landes. Der zentrale Player in diesem Plan ist Toho, ein 11 Milliarden Dollar schweres Filmstudio, das die Welt mit Godzilla erobert hat. Hast du die Filme schon mal gesehen?
Tatsächlich nicht, ist an mir völlig vorbei.
Also, und das ist total spannend, weil sie sind richtig gut darin, ich kann jetzt nicht anders sagen, mir ist auch kein besserer Vergleich eingefallen, Marcel, halte die Ohren zu, sie können aus Scheiße Geld machen. Ja? Sie haben nämlich bei dem neuesten, sie haben es geschafft, bei dem neuesten Film Godzilla Minus One mit einem Mini-Budget von 15 Millionen Dollar weltweit 100 Millionen Dollar einzuspielen. Und der Film hat sogar einen Oscar gewonnen. Das ist doch mal eine Leistung. Und wer das als spekulatives, nicht 0815-Unternehmen sich mal ins Depot legen möchte, weil er sagt, die Japaner werden mit 2.0 und Godzilla die Welt erobern, der muss hier bei Toho vielleicht keine Position aufbauen.
Ja. Das kurz vielleicht noch ein, hast bitte. Du eine WKN? Weil wenn ich hier Toho eingebe, kommt hier relativ viel auch.
Toho-Aktie, ja, schieße ich dir rüber. Also, eine 868.
Sag's uns gleich.
868-112.
Aha. Also damit quasi alle auch suchen können, weil das natürlich dann immer bei, gerade bei den japanischen Aktien nicht immer ganz so einfach ist zu finden. Heißen auch manche gleich und oder so. Ne?
Marcel, es war mir eine Ehre, wie immer, auf die nächsten 300 Folgen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei euren Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
So.
Ah, war eine schöne Folge, wie ich fand.
Warte, oder? Ich schicke dir gleich nochmal einen Link. Ich mache mal kurz hier einen Benden.